5%, das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber hier geht's um hunderte Milliarden. Von heute an kommen die NATO-Staats- und Regierungschefs im niederländischen Den Haag zusammen. Sie wollen über eine massive Erhöhung der Verteidigungsausgaben entscheiden. Im Raum stehen 5% des Bruttoinlandsprodukts. Eine Zahl, die auch für heftige Kritik sorgt. Tim Aßmann aus dem ARD-Hauptstadtstudio beobachtet das Treffen, was einige bereits vorab als historisch bezeichnen. Ob das auch stimmt, finden wir jetzt raus. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause und ich bin der Neue bei 11KM. Abwechselnd mit Elena Kuch hört ihr mich jetzt hier regelmäßig. Ich freue mich. Heute ist Dienstag, der 24. Juni. Schönen guten Tag, Tim.
Ja, guten Tag.
Tim, heute startet der NATO-Gipfel in Den Haag. So ein Gipfel findet ja jedes Jahr statt. Warum steht aber ausgerechnet dieser NATO-Gipfel so im Fokus?
Es sind natürlich für ein Verteidigungsbündnis Zeiten, in denen es sich eben auf genau das vorzubereiten gilt. Verteidigung. Und deswegen ist das sicherlich ein sehr besonderer Gipfel. Zum einen die Bedrohungslage durch Russland. Und außerdem ist natürlich eben auch Donald Trump-Time, kann man sagen. Der US-Präsident hat ja schon in seiner ersten Amtszeit Druck auf die NATO gemacht. Er macht das jetzt wieder. Und das zusammen, diese Gemengelage, führt dazu, dass das schon ein Gipfel ist, wo man sagen kann, naja, nicht business as usual. Und für die Menschen in Den Haag ist es das sowieso schon gleich dreimal nicht, denn da ist natürlich Ausnahmezustand hier in der Stadt. Es ist vieles gesperrt. Es sind natürlich viele Sicherheitskräfte auf den Straßen. Donald Trump, der residiert am Strand. Da musste sogar ein Riesenrad aus Sicherheitsgründen, was da normalerweise ist, extra abgebaut werden. Also das ist ein sehr besonderer Gipfel in vielerlei Hinsicht.
Jetzt habe ich es gelesen, ich habe es oftmals gehört und ich mag es nicht, dieses Wort zu verwenden. Ich tue es aber trotzdem. Dieser Gipfel wird als historisch bezeichnet. Was wird auf diesem Gipfel besprochen, was ihn angeblich so historisch machen soll?
Die NATO sieht sich ganz, ganz großen Herausforderungen gegenüber und das führt dazu, dass diese 32 Mitgliedstaaten, sind ja zwei erst in den letzten 2 Jahren dazugekommen, Schweden und Finnland, genau weil sie eben Angst vor Russland haben. Also das führt dazu, dass die Mitgliedstaaten sich jetzt sehr genau überlegen, was müssen wir künftig tun, um uns nicht nur auf dem Papier und in der Theorie, das hat ja lange Zeit auch die Geschichte der NATO geprägt, verteidigen zu können, sondern eben auch wirklich ganz praktisch.
Es hat mehr als 10 Jahre gedauert. Erstmals erfüllen alle NATO-Länder das viel zitierte 2%-Ziel. Denn Den Haag geht es schon um die nächste Stufe.
Man will hier in Den Haag Dinge beschließen, die, und da sind wir bei diesem historisch, dann tatsächlich neue Dimensionen für NATO-Verhältnisse erreichen. Man will eben festlegen, dass die Mitgliedstaaten sehr, sehr viel Geld ihrer nationalen Haushalte künftig für Verteidigung ausgeben müssen, sich dazu verpflichten, sehr viel mehr als bisher.
Die NATO-Länder haben sich offenbar darauf geeinigt, ihre Verteidigungsausgaben deutlich zu erhöhen. Auf jeweils mindestens 5% des Bruttoinlandsprodukts bis zum Jahr 2035. Eine Ausnahme gibt es demnach für Spanien, das bis zuletzt gegen die Pläne war.
5% der nationalen Haushalte sollen das dann insgesamt werden. Da sind eben auch Ausgaben drin, zum Beispiel für die militärische Infrastruktur oder für Infrastruktur, die auch militärisch genutzt werden kann.
Zuletzt hatte Spanien gesagt, die Fähigkeiten, die ihr NATO von uns erwartet, die erreichen wir, aber wir brauchen dafür weniger Geld. Jetzt hat man wohl einen Kompromiss gefunden, der Spanien ein bisschen mehr Flexibilität auf diesem Weg gibt. Soll dann aber auch eine Überprüfung ab 2029 geben. Also unter dem Strich ein Kompromissdokument, was alle dann am Ende mitgehen können.
Man hat neue Fähigkeitsziele definiert, klingt ein bisschen theoretisch, heißt aber konkret, wenn so ein Verteidigungsfall eintritt und alle NATO-Staaten einem, der angegriffen wurde und wird, helfen müssen. Was müssen die dann beibringen? Welche Fähigkeiten militärisch müssen sie dafür vorhalten? Das wird nochmal kräftig hochgeschraubt und ist eine große Hausnummer für viele der Mitgliedstaaten. Mehr Soldaten werden das sein, auch mit Blick auf Deutschland und eben auch mehr militärische Fähigkeiten. Zum Beispiel, dass ein Land, auch wieder hier Deutschland als Beispiel, mehr Flugabwehr zur Verfügung stellen kann, falls die NATO das braucht. und vor allem die Aufgaben, die danach dann, wenn sie das alles unterzeichnet haben und sich dazu verpflichtet haben, auf die Mitglieder warten, die sind ein ziemlich dickes Brett, auch für Deutschland.
Wir erinnern uns an die Debatten rund um das 2%-Ziel, jetzt also 5% des BIP. Wie will man die denn erreichen?
Ja, also BIP, Bruttoinlandsprodukt, ist ja das, was so eine Volkswirtschaft erwirtschaftet. Und man will nun also 3,5% eines nationalen Haushalts, also jedes Mitgliedstaates, direkt in Verteidigungsausgaben investieren, also für ganz konkret militärische Ausgaben. Und dann nochmal 1,5% für Ausgaben, die verteidigungsrelevant sind, so heißt das in der Theorie. Also damit sind zum Beispiel Ausgaben gemeint für Geheimdienste, für Cybersicherheit, aber eben auch für Infrastruktur. Also wenn man zum Beispiel in Deutschland Autobahnbrücken baut, auf Achsen, wo man sagt, da könnten auch Truppen verlegt werden, dann wären auch das theoretisch verteidigungsrelevante Ausgaben. Und so kommt man dann auf die 5%. Also rein zufällig, Zufall, genau auf die Zahl, die Donald Trump in den USA sich wünscht. Er hat gesagt, so viel sollen die Länder dafür ausgeben. Und das will man nun auf diesem NATO-Gipfel in Den Haag beschließen. Zusammengesetzt eben aus 3,5 und 1,5. Hauptsache, man erreicht die 5. So scheint das so ein bisschen hier. Also Hauptsache, Donald Trump ist irgendwie glücklich und reitet am Ende zufrieden vom Hof und sagt, das habe ich erreicht. Aber ja, das ist dann etwas, zu dem sich die Mitgliedstaaten verpflichten.
Das Ziel also, mit viel Geld viel mehr Sicherheit erreichen. Wie sehr glaubst du, kann das, was da jetzt geplant ist, helfen, diesem Ziel auch tatsächlich näher zu kommen?
Es geht natürlich nicht nur um Geld. Man braucht Geld, Stichwort Sondervermögen für die Bundeswehr, was ja nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine eingerichtet wurde. Man braucht Geld, um Rüstungsgüter kaufen zu können. Das fängt mit einem Panzer an und geht mit einem Soldatenstiefel weiter. Aber natürlich muss am Ende irgendwer in diesen Stiefel reinschlüpfen und irgendwer muss diesen Panzer fahren. Das heißt, man braucht eben Personal. Man braucht aber auch Personal, dass das dann eben auch kann. Das geht mit dem Stiefel und dem Panzer vielleicht noch relativ einfach. Aber wenn wir über Cybersicherheit reden oder über die Bedienung von Flugabwehr, dann ist das schon ein bisschen komplizierter. Und natürlich muss das Ganze auch irgendwo hergestellt werden und zeitnah. Und da ist natürlich ein Problem, was man jetzt aktuell schon sieht. Ich habe ja das Sondervermögen für die Bundeswehr, diese 100 Milliarden, schon angesprochen. Davon sind erst etwas mehr als 20 Milliarden tatsächlich wirklich geflossen. Und auf vieles, was da bestellt wurde, wartet die Truppe. Und zum Teil wird sie auch noch jahrelang darauf warten, die Bundeswehr. Also da merkt man, das eine ist natürlich, dass in der Theorie Geld bereitsteht, aber da gibt's eben auch Anspruch und Wirklichkeit, bis das dann wirklich in Verteidigungsfähigkeit umgesetzt ist, bis das sozusagen Flecktarn angezogen hat, diese Investition, das dauert ein bisschen.
Die NATO wurde ja von einigen in den vergangenen Jahren dafür immer kritisiert, sich viel zu langsam auf die aktuellen Ereignisse einzustellen und vorzubereiten. Jetzt soll es plötzlich ganz schnell gehen. Es geht nicht mehr um das Ob von Aufrüstung, sondern darum, in welchem Ausmaß das passieren soll. Was hat denn dazu geführt, dass die NATO gerade jetzt diesen großen Schritt machen will?
Die Bedrohungslage hat sich geändert, klingt ein bisschen theoretisch, wissen wir aber natürlich praktisch, wie das ausgesehen hat mit dieser Bedrohungslage. Russland gilt jetzt eben wieder als Gegner. Russland gilt als ein Land, das NATO-Mitgliedstaaten überfallen könnte, wie es eben auch die Ukraine angegriffen hat. Und deswegen, weil diese Sorge sehr konkret ist, sie ist sehr konkret im Osten des NATO-Gebietes, also zum Beispiel bei den baltischen Staaten, Estland, Lettland, Litauen, aber eben auch bei den Skandinaviern. Schweden und Finnland sind eben wegen dieser Bedrohung erst überhaupt vor kurzem in die NATO eingetreten. Das habe ich auch gemerkt, als ich mit Verteidigungsminister Pistorius mal in Litauen war und mich da mit Leuten unterhalten habe, die eben auch gesagt haben, dass ihr hier Soldaten stationieren wollt, ist ganz toll. Das brauchen wir unbedingt, denn wir haben Angst vor Russland.
Für die Bundeswehr ist es die erste dauerhafte Stationierung eines Truppenverbandes im Ausland. Ziel ist es, die Ostflanke der NATO zu stärken und die Abschreckung gegenüber Russland zu erhöhen.
Und je weiter man weg ist von diesem möglichen und im Fall der Ukraine ja aktiven Aggressor Russland, desto mehr nimmt das natürlich ab. Und im Westen, bei anderen Ländern, ist sie vielleicht nicht ganz so konkret, in Portugal oder Spanien, aber da wird sie eben auch gesehen. Und weil sich das verändert hat, sagt die NATO, okay, wir müssen tatsächlich nicht nur auf dem Papier verteidigungsfähig sein, sondern das eben auch in der Realität sein. Und das bedeutet für viele Staaten, dass sie schon jetzt nachbessern müssen. Nehmen wir Deutschland mal zum Beispiel. Die Truppen, die Deutschland der NATO für einen Verteidigungsfall auf dem Papier zugesichert hat, die können wir schon jetzt nicht stellen. Nur ein Teil davon. nicht im vollen Umfang. Also da merkt man, manche haben da auch noch großen Nachholbedarf und in der Vergangenheit wurde das ein bisschen nachlässig gesehen. Da hat man das alles eher als theoretisch betrachtet. Das hat sich durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine geändert und das wird man jetzt eben auf diesem Gipfel spüren. Ja, da ist Druck aus den USA und ja, das führt zum Beispiel konkret zu dieser 5%-Zahl. Aber natürlich gibt es eben auch das Bewusstsein der Staaten, die das eben wirklich tatsächlich auch sehen, diese Bedrohung, und sagen, wir müssen da mehr machen.
Wobei ja bis zuletzt gefeilscht und diskutiert wurde über diese 5%, die US-Präsident Trump ins Spiel gebracht hat. Jetzt habe ich gelesen, dass die NATO-Gipfeltagesordnung so angepasst worden ist, dass Trump sich, Zitat, nicht langweilt und möglichst nicht frühzeitig abreißt. Lass uns doch noch einmal auf den US-Präsidenten konkret schauen. Welche Rolle spielt er in dieser ganzen Gemengelage?
Also er hat natürlich vorher schon deutlich gemacht, was er sich wünscht. Donald Trump, der hat ja immer schon die NATO-Mitgliedstaaten auch in seiner ersten Amtszeit unter Druck gesetzt, dass sie mehr investieren müssen in die eigene Verteidigung. Wie so oft in vielen anderen Feldern beim US-Präsidenten ist das eben vor allem eins, wo es ums Geld geht. Er sieht es so, wir, die Amerikaner, bezahlen alles, ihr bezahlt quasi nichts.
NATO was busted until I came along. I said, everybody's gonna pay.
Das ist vielleicht eine etwas einfache Sicht, aber so sieht er das nun mal und er ist der Präsident des wichtigsten NATO-Mitgliedslandes und das hat er den Europäern eben schon das ein und andere Mal ins Stammbuch geschrieben, dass sie mehr selber tun müssen in der NATO, auch finanziell und vor allem finanziell.
They said, well, if we don't pay, are you still going to protect us? I said, absolutely not. They couldn't believe the answer. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills.
Er hat vor allem aber eben auch noch einmal deutlich gemacht, welche Bedeutung die USA natürlich in der NATO haben. Das ist nicht nur das größte Land da drin und der größte Truppensteller, sondern natürlich auch das Land, die Vereinigten Staaten, mit der größten militärischen Kapazität, mit den meisten Fähigkeiten. Und in vielen Teilen, wenn wir jetzt über Militärisches reden, haben die USA zum Beispiel bei nachrichtendienstlicher Aufklärung, Satelliten und ähnliches, eben aber auch bei bestimmten Waffensystemen, haben die USA ein Alleinstellungsmerkmal. Die haben Fähigkeiten, die in der NATO sonst keiner hat. Das heißt, ohne die Amerikaner sind die anderen NATO-Mitgliedstaaten aufgeschmissen. Und das macht natürlich deutlich, warum es so wichtig ist, den US-Präsidenten hier nicht zu vergrätzen. Und ich hatte vor dem Gipfel die Gelegenheit, mit einer Sprecherin der NATO darüber zu reden, wie man das so alles organisiert und wie man das so macht. Und habe mich gefragt, naja, und Donald Trump ist ja sowas wie der Elefant im Raum. Wie geht ihr denn mit dem um? Und so. Und hat sie gesagt, wieso? Das ist doch nur einer von 32. Also wollte das so ein bisschen darstellen. Ah, es ist ja ein Staatschef oder Regierungschef wie alle anderen. Das ist natürlich Quatsch. Es geht hier darum, einem US-Präsidenten, dem Führer eines Landes, von dem man als Allianz insgesamt abhängig ist, keinen Grund zur Verärgerung zu geben. Man geht nicht davon aus, dass die USA die NATO verlassen wollen, aber man will eben die Situation mit Washington noch nicht weiter eskalieren. Das ist sicherlich Thema bei diesem Gipfel.
In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills.
Die NATO braucht die USA, braucht aber die USA die NATO. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass Trump auch so ein bisschen an der Sinnigkeit der NATO zweifelt. Würdest du da mitgehen?
Er hat zumindest Anlass dazu gegeben, dass es diese Zweifel gibt. Und wenn man auf das Verhältnis guckt von den Amerikanern dieser US-amerikanischen Regierung und den Europäern ganz konkret, die ja zentral sind in der NATO, dann merkt man eben auch, dass die USA da den Ton verschärft haben. Müssen wir gar nicht weit zurückgehen.
We must do more than talk about democratic values. We must live them.
Münchner Sicherheitskonferenz vor wenigen Monaten. Der US-Vizepräsident J.D. Vance war da.
I look to Brussels, where EU commissars warn citizens that they intend to shut down social media during times of civil unrest, the moment they spot what they've judged to be, quote, hateful content.
Da hat er ganz konkret den Europäern hingeknallt. Ihr seid nicht demokratisch. Ihr unterdrückt die Meinungsfreiheit in euren Ländern.
I believe that dismissing people, dismissing their concerns, or worse yet, shutting down media, shutting down elections, or shutting people out of the political process protects nothing. In fact, it is the most surefire way to destroy democracy.
Und das war natürlich ein absoluter Schockmoment.
Ungläubigkeit, Ratlosigkeit, Besorgnis. Die anwesenden Politiker können kaum fassen, was US-Vizepräsident J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz sagt. Am Ende höflicher Applaus, aber nicht von allen. Die meisten müssen das erstmal verarbeiten.
J.D. Vance hat eigentlich die NATO nicht direkt angesprochen, aber eben die Europäer. Und das stellt eben diese Wertepartnerschaft, der man sich ja in Europa immer so sicher war, mit den USA und die ja eben auch Grundlage ist für die Zusammenarbeit in der NATO, das stellt die in Frage. Reden wir noch über das Gleiche? Meinen wir das Gleiche? Verstehen wir uns eigentlich noch? Und die Äußerungen von J.D. Vance in München sind so verstanden worden, dass diese Basis in Frage steht. Dass die eben so nicht mehr da ist oder wackeln könnte, erodieren könnte und dass man sich in der Konsequenz auf das wichtigste Land in der NATO, von dem man immer sicher war, dass man sich auf es verlassen kann, vielleicht künftig nicht mehr so sehr wird verlassen können. Wenn man jetzt mal guckt auf diese Stimmung, in der diese 32 Mitgliedstaaten, ohne USA sind es ja 31, hier in Den Haag zusammenkommen, dann kann man ja sagen, das ist eigentlich so ein bisschen doppelte Angst. Also das Kaninchen starrt sozusagen gleich auf zwei Schlangen.
Zwei Schlangen, für wen sollen die stehen?
Das eine ist die Bedrohung durch Russland in Person von Wladimir Putin. Das ist der Krieg in der Ukraine, wo man sieht, was Russland tut. Und das sind ja eben auch die Warnungen, zum Beispiel von Nachrichtendiensten, auch in Deutschland, die sagen, 2029 könnte es sein, dass der uns angreift oder ein NATO-Land angreift in dem Sinne. Das ist die eine Angst. Und die andere ist natürlich, wenn wir in so eine Situation geraten, dann brauchen wir die Amerikaner. Weil das nun mal das wichtigste NATO-Land ist, das militärisch am meisten kann. Und können wir uns auf die noch verlassen? Und was müssen wir tun, damit die uns nicht von der Stange gehen? Das ist sicherlich das, so wenn man in die Köpfe schaut, das ist so die Lage, in der hier alle zusammenkommen.
Ja, und dazu kommt auch noch die aktuelle Lage in Nahost, nachdem am Wochenende auch die USA den Iran angegriffen haben. Interessant dabei finde ich, ist ja der erste Gipfel, der unter der Leitung des neuen NATO-Generalsekretärs Mark Rutte stattfindet. Inwiefern trägt denn dieser Gipfel dann auch die Handschrift von Mark Rutte?
Ja, für Mark Rutte ist das Ganze ja in Den Haag sowas wie ein Heimspiel. Der war ja lange niederländischer Regierungschef. Und das, was da beschlossen werden soll, das ist tatsächlich Ergebnis seines Werbens der vergangenen Monate. Rutte gilt ja als jemand, der immer sehr versucht, konziliant zu allen nett zu sein, nach Lösungen zu suchen. Donald Trump mag ihn angeblich auch ganz gerne, sagt man. Und manchmal, wenn Trump in Rüttes Gegenwart Dinge gesagt hat, die eigentlich auch in der NATO massiv problematisch sind, zum Beispiel, dass er Grönland annektieren will. Also Grönland gehört jetzt zu Dänemark und das ist auch ein NATO-Staat. Da hat Rutte das einfach weggelächelt, gab viel Kritik. Aber er macht das natürlich auch deswegen, weil er eben Donald Trump mit im Boot halten will. Und es war Rüttes Idee zu sagen, diese 5% mehr Verteidigungsausgaben, die Donald Trump haben will, die erreichen wir, indem wir das aufteilen in Verteidigungsausgaben und verteidigungsrelevante Ausgaben. Mindestens genauso wichtig ist aber aus meiner Sicht eben auch, dass die NATO ja die Fähigkeitsziele neu definiert. Das heißt, dass den Mitgliedstaaten mehr abverlangt wird, dass sie mehr an militärischem Know-how und tatsächlich eben auch an dem, was sie leisten können, stellen müssen und auch mehr Personal stellen müssen. Also die Bundeswehr zum Beispiel wird mehr Heeresverbände stellen müssen als bisher. Und das wird natürlich dazu führen, dass die Bundeswehr größer werden muss. Aber wer soll es denn machen? Und wird man genug Rekruten finden? Also das ist dann die Folge von dem, was wir hier in Den Haag erleben werden, dass wir eben nationale Debatten darüber bekommen, wie die Länder, in dem Fall eben Deutschland, das dann auch konkret wirklich erreichen können. Und das geht nämlich nicht nur mit Geld.
Da sind wir jetzt bei der Debatte über die Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland. Das wird ja eh auch schon länger diskutiert. Am Sonntag hat sich ja auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius dazu geäußert. Und zwar bei Karin Mioska in der ARD.
Wir brauchen einen konkreten Aufwuchs, den wir sehr genau beobachten. Wir werden die Bewerberzahlen bewerben, wir werden die Abbrecherquote uns anschauen. Wir werden angucken, wie steigt die Kurve an oder steigt sie eben nicht an.
Inwiefern verändert der NATO-Gipfel da gerade die Debatte über die Wehrpflicht oder treibt die Diskussion darüber wieder an?
Also schauen wir mal auf den Koalitionsvertrag von Union und SPD. Da ist ja gesagt worden, man will einen Wehrdienst einführen, der auf Freiwilligkeit basiert. Das alles hat immer noch so ein bisschen die Zahlen im Hintergrund, dass die Bundeswehr von jetzt rund 180.000 auf 203.000 Männer und Frauen anwachsen soll. Und Bundesverteidigungsminister Pistorius sagt weiterhin, hat immer gesagt, das kann er schaffen, genügend neue Leute zu finden mit einem System, bei dem er die Möglichkeit hat, alle anzuschreiben. Also das Stichwort darüber ist Wehrerfassung, also dass er einen Überblick über komplette Jahrgänge hat, die dann anschreiben kann, so ein bisschen rausfinden kann, wer sich das vorstellen kann und wer überhaupt welche Fähigkeiten und Interessen mitbringt und dann am Ende genügend Freiwillige findet. Da gab es immer Zweifel, dass das schon mit 200.000 als Ziel funktioniert. Wenn man nun aber mehr Soldaten braucht, und es ist die Rede von 240 bis vielleicht sogar 270.000 als stehende Bundeswehr, dann, so ist die allgemeine Annahme, wird man das eben mit Freiwilligkeit alleine nicht schaffen. Das heißt, da ist die Debatte um die Wehrpflicht sofort da.
Verteidigungsminister Pistorius will im geplanten Wehrdienstgesetz bereits Regelungen für eine mögliche Wehrpflicht verankern. Diese sollen greifen, wenn es nicht ausreichend Freiwillige gäbe, die einen Wehrdienst leisteten, erklärte Pistorius in der ARD.
Mein Ziel ist, dass das Gesetz, was ich jetzt einbringe, bereits zwei Regelungen enthält, die dann nur noch aktiviert werden müssen, wenn die Zahlen nicht reichen.
Das Gesetz soll noch vor der Sommerpause in der Bundesregierung beraten und anschließend beschlossen werden.
Ich denke, nach den Beschlüssen der NATO, wenn also klar ist, um wie viel die Bundeswehr wird wachsen müssen, dann werden wir auch noch mal eine intensivere Debatte über die Wehrpflicht erleben.
Die Wehrpflicht wird so kontrovers diskutiert, weil sie ja auch stark in die persönliche Lebensgestaltung der Menschen, der jüngeren Menschen eingreift. Es geht ja auch am Ende um die Frage, darf dich der Staat zum Dienst an der Waffe verpflichten? Ich glaube, jeder von uns hat da so seine eigene Meinung. Wie ist das bei dir, Tim? Fangen wir erstmal ganz simpel an. Hast du Wehrdienst geleistet?
Nee, aber ich musste mir die Frage tatsächlich stellen. Das war in den 90er Jahren. Ich war auch bei der Musterung. Ich hatte auch schon Einberufungsbefehl und hätte Panzersoldat werden sollen als Wehrpflichtiger. Und ich bin dann Zivildienstleistender geworden und habe einen Rettungswagen gefahren. Aber in der Tat stelle ich mir die Fragen jetzt nochmal so ein bisschen neu. Wie hätte ich mich entschieden? Damals war eine Bedrohung durch Russland eben eine rein theoretische Frage. Also es kann schon sein, dass junge Leute jetzt nochmal anders davor stehen und sich das überlegen, weil es jetzt eben eine realistischere Bedrohung ist. Und ganz konkret denke ich mir natürlich, naja, vielleicht kann ich die Fähigkeiten, die ich damals gelernt habe im Rettungsdienst, später auch mal wieder irgendwo anders in der Gesellschaft zur Verfügung stellen. Und das ist ja auch etwas, was diskutiert wird, inwiefern man eine Wehrpflicht mit anderen Dingen verbindet, für junge Menschen mit Gesellschaftsjahr oder Ähnlichem. Aber es könnte schon sein, dass wir alle in der Gesellschaft vor der Frage stehen, ob wir nämlich einfach mehr tun müssen, um unser Land auf verschiedenen Ebenen, militärisch, aber vielleicht auch nicht direkt militärisch künftig, verteidigungsfähiger zu machen.
Und meinst du dieses mehr tun, nicht nur im Bereich der Politik, sondern eben auch im persönlichen Bereich? Also dann am Ende sich selbst auch die Frage zu stellen, würde ich die NATO oder vielleicht auch mein Land selber verteidigen? Also einfach diese Diskussion wieder offener führen?
Ja, ich spiele die Frage mal an dich zurück. Wie hast du denn in den vergangenen Jahren seit dem Ukraine-Krieg diese ganze Debatte oder seit dem Beginn dieses Krieges wahrgenommen über die Bundeswehr? Ich habe es so wahrgenommen, dass es vor allem immer um Geld ging und um Panzer.
Absolut.
Wir müssen uns, glaube ich, einfach, und die Politik muss das auch sicherlich anstoßen und stärker forcieren, als Gesellschaft fragen, wie sehr jeder Einzelne von uns bereit ist, und die Wehrpflicht ist ein Beispiel dafür, eben auch etwas dafür zu tun. Weil nur mit Geld und nur mit eingekauften Waffensystemen oder Ähnlichem wird es halt nicht gehen. Und dieses berühmte, man spricht ja immer von Mitnehmen, ja, also dieses Mitnehmen der Menschen, das, glaube ich, hat noch nicht so richtig begonnen oder ist noch nicht so richtig erfolgreich.
Einige wollen ja offenbar auch gar nicht mitgenommen werden. Es gibt auch Stimmen, die ganz klar und deutlich sagen, Wehrpflicht brauchen wir nicht. Das 5%-Ziel und das Aufrüsten seien falsch.
Die NATO, ein trojanisches Pferd, eine Organisation, die ihre wirklichen Absichten verschleiere. So sehen es diese Demonstranten in Den Haag. Sie werfen der NATO übertriebene Aufrüstung vor, mit Milliarden, die man für andere Dinge ausgeben könne. Wir wollen, dass die wissen, dass nicht jeder hinter ihrer Kriegstreiberei steht. Sie sollen wissen, die Leute unterstützen nicht das 5% NATO-Ziel.
Diese Kritik, die ist ja nicht nur in Den Haag zu hören, bei Demos, sondern auch hier bei uns in Deutschland. Kannst du das nachvollziehen?
Ich kann das total nachvollziehen. Und wenn ich das sage, ist das sicherlich auch irgendwie der Blick auf eigene Störgefühle. Da gibt's ja noch so ein Beispiel. Also Boris Pistorius, Deutschlands Verteidigungsminister, der hat ja mal davon gesprochen, man müsse kriegstüchtig werden. Und da haben viele gesagt, um Gottes Willen, der redet hier von Krieg. Das hat wirklich zu einer hitzigen Debatte geführt, nicht zuletzt auch in Pistorius' eigener Partei, der SPD. Also es gibt viele, die das Gefühl haben, wir werden so ein bisschen schon fast kriegstreiberisch oder wir verbauen mit Investitionen in Rüstung der ganze Debatte darüber, dass man verteidigungsfähiger werden muss, dass die Bundeswehr größer werden soll und so weiter, verbaut man sich den Weg für Diplomatie und für die Suche nach Wegen zum Frieden. Das ist sicherlich auch berechtigt, beziehungsweise ich kann dieses auch von mir schon beschriebene Störgefühl oder diese emotionale Stimmung sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, genau deswegen ist es extrem wichtig, dass wir wegkommen davon, nur über, sagen wir mal, Camouflage-Themen zu reden. Also darüber, wie man mehr Panzer ranbekommt oder wie irgendwo in der Republik schneller Granaten produziert werden oder wie man jetzt mehr Soldaten bekommt, sondern dass man die Debatte weitet. Dass man zum Beispiel beim Thema Wehrpflicht auch darüber redet, Gesellschaftsjahr, Dienstpflicht, das Ganze breiter zu machen, auch für Frauen zu erweitern, ja, dann braucht man eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag, weil das Grundgesetzänderungen wären, ja, das ist schwierig, diese Mehrheiten zu kriegen, aber stellt euch diese Herausforderung, deutsche Politik, weil über die Debatte, die man dazu führen muss, man ja auch die Leute vielleicht eben für diese Themen mehr interessiert und ihnen das auch ein bisschen besser erklären kann. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass diese Debatte über Verteidigungsfähigkeit und Rüstungsinvestitionen für die Menschen weniger abstrakt und damit auch ein bisschen besser erklärt daherkommt.
Tim, ich danke dir und bin dann gespannt, was dann am Ende auch tatsächlich beim Gipfel herauskommt.
Ja, ich bin auch mal gespannt auf das Ergebnis und vor allem auf die Debatten, die wir danach in Deutschland führen.
Tim Aßmann aus dem ARD-Hauptstadtstudio berichtet direkt vom NATO-Gipfel in Den Haag. Die Berichte von ihm und seinen Kollegen findet ihr auf tagesschau.de. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Dort findet ihr auch einen Link zu einer früheren 11KM-Folge zum NATO-Jubiläum im vergangenen Jahr. 75 Jahre NATO, bedrohter Kraftprotz. Und mehr Hintergründe und Einordnung zum Thema Verteidigung bekommt ihr im Podcast Streitkräfte und Strategien. Hier geht es um den Krieg in der Ukraine und die aktuelle Bedrohungslage für Europa. Militärhistoriker und Sicherheitsexpertinnen diskutieren diese Fragen, so wie wir hier, in aller Tiefe. Hört auf jeden Fall gerne rein, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Autor der Folge ist Niklas Münch. Mitgearbeitet haben Stefan Beuting und Marc Hoffmann. Produktion Christine Frey, Jonas Teichmann, Konrad Winkler, Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.